und
Philipp, ich versuche jetzt genauso zu klingen wie du, weil ich glaube, es geht uns beiden gleich.
Ja, wir fühlen uns beide ambivalent. Ja. Dieses wunderschöne Modewort aus der Psychologie trifft auch auf uns zu, nachdem wir die beiden Pokal-Halbfinale angeschaut haben. Ich meine, was waren das früher für epische Duelle? Gladbach gegen Bremen, Schalke gegen Bayern, diese legendären Halbfinals aus den 80er Jahren. Dagegen war das ein ganz schön lahmer Zock, sowohl bei Saarbrücken gegen Kaiserslautern als auch bei Leverkusen gegen Düsseldorf, obwohl ja eigentlich die Voraussetzungen super waren. Und das meinen wir, glaube ich, beide mit Ambivalenz. Die Voraussetzungen waren super. Endlich mal Zweitligisten, endlich mal Drittligisten. Aber am Ende war es dann doch ein bisschen müde. Also ich habe mich zwischendurch richtig gelangweilt.
Und das ist das Ambivalente, ist halt, du freust dich über jede Pokalüberraschung. Aber wenn es dann zu viele werden, dann hast du halt am Ende wirklich genauso ein Halbfinale, wo du eine übermächtige Mannschaft hast wie Bayer Leverkusen und der Rest eigentlich schwierig nur mithalten kann. Und das war dann eben wirklich das Zeugnis, was man diesen beiden Spielen gestern und vorgestern stellen musste. Also ich meine, Saarbrücken hat sich noch wacker gewehrt, muss man sagen, aber dann eben auch gegen einen Zweitligisten am Ende keine Chance gehabt. Und das ist ja eben die Krux bei diesen ganzen Pokalüberraschungen wie Saarbrücken oder wie du immer mal hattest. Du hattest ja mal diese berühmte St. Pauli-Saison, wo sie, ich glaube, unter anderem auch euch und uns geschlagen haben. Und Bochum, also alle Mannschaften, die mit B anfingen. Du freust dich immer über jede Pokalüberraschung, aber wenn es dann irgendwann im Halbfinale zu solchen Spielen kommt oder gar im Finale, darüber müssen wir auch gleich noch reden, wahrscheinlich nach der Gitarre, dann hast du halt möglicherweise nur noch sehr begrenzten Unterhaltungswert eines solchen Spiels.
Genau, gestern las ich im Kurznachrichtendienst X, dass es durchaus sein könnte, dass er es durchaus für wahrscheinlich hält, dass Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale zweistellig eingeschenkt bekommt. Das war die Wortwahl. Vielleicht wird es nicht ganz so schlimm kommen, aber wir reden natürlich gleich nach der Gitarre über die größten Außenseitersiege und darüber, was für Klatschen es schon in der Vergangenheit noch im DFB-Pokal gab. Und die Frage ist natürlich, gibt es noch Hoffnung? Aber Hoffnung verbreitet jetzt erstmal ein Seiteninstrument, ein innovatives.
Die Hoffnungsgitarre, hier ist sie, die Hoffnungsgitarre, hier kommt sie für euch.
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, Pokalfinale, also jetzt große Aufbruchstimmung bei dir gar eventuell oder erwarten wir jetzt ein langweiliges Pokalfinale?
Natürlich wird es grauenhaft langweilig. Es werden zwar 150.000 Pfälzer aus entlegenen pfälzischen Waldgebieten in Richtung Berlin, in Richtung Hauptstadt aufbrechen und natürlich wird die Stimmung in der Pfälzerkurve viel, 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 viel besser sein. Wir hoffen natürlich, dass nicht zur Stimmungssenkung Mark Forster auftreten wird, der große FCK-Fan seit ein paar Jahren. Aber natürlich wird das eine großartige Stimmung sein und hinterher wird Leverkusen humorlos oder wie es neuerdings heißt, seriös spielend. Ich fand sehr, sehr schön in allen Spielberichten, die ich von gestern gelesen habe, Leverkusen erledigte die Aufgabe seriös. Seriös. Auf jeden Fall keine Chance, keine Chance. Vielleicht, glaube ich, wird sogar nochmal dieses schreckliche Schalke gegen Duisburg von 2010, 2011, als Schalke Duisburg, glaube ich, ganz seriös und humorlos 5:0 abgefiedelt hat, vielleicht wird das sogar noch übertroffen.
Also man muss halt wirklich vernunftsmäßig sagen, ich glaube, alle Menschen wünschen Kaiserslautern ein großartiges Pokalfinalerlebnis und auch ein tolles Spiel und ein Spiel, was lange spannend bleibt und wo sich vielleicht sogar die kleine Außenseiter Chance haben, weil, kannst du nicht wissen, der Pokal ja seine eigenen Gesetze hat.
Ja.
Das ist jetzt neu. Das kann also im Finale theoretisch passieren, aber man muss ganz ehrlich und vernunftsbegabt sagen, wenn nun Bayer Leverkusen mit einem guten, sehr, sehr guten Zweitligisten wie Fortuna Düsseldorf gar keine Mühe hat, dann ist es nicht besonders logisch zu sagen, der Abstiegskandidat in der zweiten Liga, der wird aber im Finale so einen ganz heißen Tanz veranstalten. Also ich hoffe wirklich sehr auf ein enges Pokalfinale und auf ein tolles Pokalwochenende für alle FCK-Fans, die hinfahren. Aber ich war jetzt bei den letzten Finals, im letzten Jahr saßen wir auch zusammen da, bei Leipzig gegen Frankfurt und Leipzig gegen Freiburg da. Und wir haben immer, ohne dass wir es wollten, in großer Nähe der Fans des Leipziger Gegners gesessen und mitbekommen, wie beschissen sich das anfühlt, wenn du als eigentlich doch deutlich unterlegene Mannschaft, selbst Eintracht Frankfurt war ja relativ klar unterlegen, dann so ein Spiel hast, wo du dann so weggefiedelt wirst. Im Übrigen habe ich das auch zweimal erlebt, dass ich mit Werder Bremen im Pokalfinale war, gegen Zweitligisten, gegen Rot-Weiß Essen und gegen Alemannia Aachen. Und das macht auch nicht so doll viel Spaß, also weil du kannst dich ja nur blamieren. Du kannst das nur seriös nach Hause spielen, du kannst nicht glänzen, du freust dich über einen Pokalsieg, wo du merkst, halb Deutschland oder noch mehr ärgert sich, dass der Außenseiter keine Chance hatte. Also so richtig toll ist das dann oft nicht.
Wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen. Was muss eigentlich passieren, damit Kaiserslautern gewinnt? Möglicherweise eine mysteriöse Verletzten-Serie? Bei Bayer Leverkusen, also es müssten sich tatsächlich so 5, 6 Leistungsträger mysteriös verletzen, vielleicht durch Voodoo oder irgendetwas anderes. Auf jeden Fall müsste da irgendwas passieren. Dann müsste, glaube ich, irgendetwas passieren, so in den ersten 5, 6 Minuten, wo, wie in so Hollywood-Filmen, wo sie die Hauptfigur merkt, da läuft irgendwas total falsch. Mega Nervosität. Alonso fängt plötzlich an rumzubrüllen. Wirtz nervös. Die Eltern von Wirtz auf der Tribüne nervös. Alle nervös. Und dann macht Kaiserslautern das 1-0. Und dann wird so ein heldenhafter Abwehrkampf. Ne?
Ja, es gibt ja auch noch den wichtigen Faktor Friedhelm Funkel. Also für den freuen wir uns, glaube ich, alle, dass der in seinem biblischen Traineralter nochmal ein Pokalfinale erlebt als Trainer. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei, jetzt muss ich wieder auf Werder kommen, Werders Pokalsieg 1999, da wurde in der Saison Felix Magath entlassen und Thomas Schaaf übernahm und durfte dann noch Halbfinale und Finale spielen und wurde Pokalsieger. Bei Friedhelm Funkel ist es auch so, der übernimmt einen krisengeschüttelten Zweitligisten, der total im Sinkflug war und steht jetzt im Pokalfinale. Kannst du dir eigentlich merken, Philipp, ganz wichtige Frage, kannst du dir merken, wann der Pokalverlierer im Finale trotzdem noch international spielt? Gar nicht mehr, oder? Das war früher so.
Ich weiß das leider Gottes auch nicht mehr. Ich schätze mal, dass das schon seit 10 Jahren oder so nicht ist, aber das war ja früher so eine total fantastische Perspektive, wenn du gesagt hast, ey, ich bin Zweitligist, ich spiele aber international, weil der Gegner Bayern München heißt und natürlich schon fürs internationale Geschäft qualifiziert ist. Ich möchte aber auch nochmal auf eine schlimme Niederlage von Werder Bremen eingehen. Ihr habt auch mal 4-0 verloren, glaube ich 2009, 2010 gegen Bayern München.
Nee, 2000 war das. Das war ein Jahr, nachdem wir überraschend Bayern geschlagen haben. Ein Jahr später haben sie uns komplett niedergemacht.
Ach so, okay, dann will ich nichts gesagt haben. Also auf jeden Fall muss das ja auch richtig, richtig bitter gewesen sein, ne? Also wenn du dann schon so 3-0, 4-0 und du merkst, Bayern ist mega überlegen und du hast überhaupt gar keine Chance, da musst du irgendwie so die Fassung bewahren, ne?
Weißt du was, da habe ich neben dem Bayern-Maskottchen hinterm Tor gestanden. Das war schlimm. Das war halt wirklich gar, also neben einem Bayern-Maskottchen zu stehen, wenn die Bayern deinen Verein 4-0 niedermachen, das ist ganz, ganz schlimm. Habe ich, glaube ich, noch Fotos. Ich glaube, die könnte ich posten, die Fotos.
War das noch der Bayern-Bazi oder war das schon das Neue? Den Bayern-Bazi haben sie irgendwann mal im Frischbeton entsorgt. Der Nachfolger war da ein bisschen fröhlicher dreinblickend.
Ich glaube, es war der erste Bazi, der noch anders aussah. Aber jetzt noch mal ganz kurz und jetzt wirklich ernsthaft. Dieses Phänomen, was wir früher hatten, dass du als Pokalfinale-Teilnehmer auch als Verlierer international spielen durftest, das war doch eigentlich genau die Rettung aus dem, was wir jetzt haben. Das war doch genau das, was du eben bräuchtest jetzt, um auch als Pokalfinal-Verlierer mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren und zu sagen, okay, dann haben wir jetzt geile Europa-League-Spiele vor uns. Oder lass es von mir aus auch Conference League sein. Aber dann darf der 1. FC Kaiserslautern nächstes Jahr in der Conference League spielen, wenn Bayer Leverkusen deutscher Meister wird und Champions League spielt.
Dann hast du ja so Heerscharen von Korinthenkackern, die sagen, ja, das ist aber schlecht für die 5-Jahres-Wertung, wenn unser Zweitligist dann in der Conference oder in der Europa League aufläuft und dann natürlich den Punkteschnitt unseres Landes versaut. Also da hast du immer wieder Bedenkenträger. Ich glaube, deswegen ist das auch abgeschafft worden, weil man gesagt hat, okay, der Zweitligist hat dann international noch weniger Chancen, als möglicherweise es ein mittelmäßiger Erstligist ist. Also das ist abgeschafft worden, sehr, sehr traurig. Ja. Man muss ja trotz allem sagen, es gab es immer mal wieder solche Außenseitersiege, wo sich hinterher alle an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, das gibt's doch gar nicht. Ich erinnere mich sehr gut, weil ich sogar noch ein Buch drüber habe, an das 1973 FA Cup Finale. Und zwar...
Du erinnerst dich doch gut an das 73er
Finale. Nein, ich habe es im Real Life gesehen. Ich habe es im Real Life gesehen, weil ich irgendwann mal, ich glaube für Ausgabe 10 von 11 Freunde...
Das war Sunderland, oder?
Sunderland mit Ian Porterfield, der das 1-0 gemacht hat. Und damals war es eine ähnliche Konstellation. Leeds war in dieser Saison die englische Mannschaft schlechthin, Tabellenführer, also die stärkste Mannschaft Englands und fuhr nach Wembley in diesem wunderbaren Bewusstsein, es kann überhaupt nichts passieren, wir spielen gegen den Zweitligisten, wir spielen gegen Sunderland und dann gewann Sunderland 1-0, es gibt ganz wunderbare verschwommene BBC-Bilder, wo Bob Stockow, der Coach von Sunderland, in seinem weiten Mantel und mit seinem Hut, den er etwas mühselig festhält, über den Platz läuft, glückselig, weil er überhaupt nicht glauben kann, was ihm da passiert ist, bis heute eine riesen Legende. Fallen da natürlich auch noch ein paar andere Außenseitersieger ein, 1. FC Magdeburg jährt sich ja gerade 50 Mal gegen den AC Milan Europapokal gewonnen. Also sowas gibt's immer mal wieder. Ich habe nur das Gefühl, die ganz großen Außenseitersiege, das ist alles so 70er, 80er Jahre, wo alle irgendwie noch zwischendurch auch mal auf so einem Amateurlevel unterwegs waren, wo keine Abwehrarbeit gemacht wurde und so weiter. Bei Leverkusen hat man halt das Gefühl, um jetzt mal auf das Pokalfinale zu kommen, das ist so eine gut geölte Maschine. Eine humorlose, seriöse Maschine, die einfach immer abliefert. Und wenn es bis zur 88. Minute dauert, insofern ist die Hoffnung, dass das jetzt so eine Mannschaft ist, die zum Beispiel, kann ja auch sein, Leverkusen ist das allererste Mal in der großen Stadt. Und was machst du als Gruppe in der großen Stadt? Da besäufst du dich am ersten Abend. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt einfach nach Berlin kommen und dann, keine Ahnung, im Kuhdorf, das gab's, gibt's das noch in den 80er Jahren, dann ging man erstmal ins Kuhdorf oder ins Big Eden von Rolf Eden und gab sich ordentlich die Kante. Das wäre doch eine schöne Sache. Erstens Verletzten-Serie, zweitens Leverkusen macht am Vorabend des Pokalfinales mal so richtig einen drauf und schleicht dann verkatert auf den Platz. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, dass Kaiserslautern Pokalsieger wird.
Du hast die gut geölte Maschine erwähnt. Das Erstaunliche an Bayer Leverkusen ist, wenn die jetzt durchmarschieren, also erstens muss ich immer daran denken, dass du, als noch nichts absehbar war, dass du in einer der allerersten Folgen der Saison gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen diesmal ein Kandidat sein sollte. Du hast das selbst sehr, sehr understatementmäßig immer ignoriert und nicht weiter erwähnt, aber du hättest eigentlich die ganze Saison auf dicke Hose machen können und in jeder Folge sagen können, ich habe das doch gesagt, schon vor Monaten. Aber das Tolle ist eben, oder was ist, das sehr Respektable ist eben wirklich, sie haben auch keinen Wackler. Das hast du ja meistens bei Mannschaften, die überraschend vorne stehen und auch wenn die dann mal 6 Punkte Vorsprung haben, plötzlich verlieren die zweimal und du merkst, jetzt kriegen sie aber gerade selbst Schiss. Die haben keinen Schiss und da passiert nichts. Also das geht alles wirklich so seinen Gang und wenn du noch vor 3 oder 4 Wochen gedacht hast, irgendwann am Ende wird es aber bestimmt doch noch mal ein bisschen enger, glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr, dass es auch noch ein Fünkchen enger wird.
Nein, es wird überhaupt nicht mehr enger. Die Meisterschale gibt es auf jeden Fall. Es wurde jetzt auch schon in den Medien zusammengerechnet. Die Meisterschale wird es auf jeden Fall. Beim Pokal könnte man, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, so auf 95% schätzen und Europa League ist ja auch immer noch ein Eisen im Feuer. Insofern könnte es sein, dass es eine wunderbare Trippelsaison wird und Alonso. Und Alonso ist immer noch Trainer und bleibt auch, was eine große Überraschung war. Es haben sehr, sehr viele englische Kommentatoren gesagt, sag mal, bist du total bescheuert, Alonso? Liverpool wärmt dir schon mal den Platz an. Liverpool will dich als Nachfolger von Klopp und du bleibst in Leverkusen, der malerischen Chemie-Metropole am Rhein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber irgendwie habe ich dann zu dem Zeitpunkt auch gedacht, irgendwie ist es auch logisch. Irgendwie passt es zu Alonso, dass er bleibt, dass er sagt, hier Leverkusen, mein Weg ist hier noch nicht zu Ende. Champions League kann ich spielen. Also die Aussichten, dass er dort in Ruhe wunderbar weiter an dieser Mannschaft feilen kann, sind ja großartig. Auch auf die Gefallen, dass das jetzt nicht mehr so geil wird und die nächstes Jahr nicht sofort wieder Meister wird, weil Bayern natürlich aufrüsten wird. Aber ich fand es irgendwie sympathisch und irgendwie logisch und konsequent.
Ja, ich habe genau das Gleiche auch gedacht. Ich habe gedacht, warum sollte er denn da jetzt weggehen? Also warum sollte er sich denn jetzt irgendwo hinsetzen, wo der Verein vielleicht ein bisschen mehr Strahlkraft hat und ein bisschen größer ist und ein bisschen renommierter, um diese Mannschaft jetzt allein zu lassen, die er jetzt da hingekriegt hat, wo sie jetzt ist. Also du träumst doch, also da sind wir wieder bei unserem legendären Thema Managerspiele. Du träumst doch davon, dass du eine Mannschaft hast, die genauso durchmarschiert wie Bayer Leverkusen, die du dann irgendwann so weit aufgebaut hast, dass sie im Grunde jeden Gegner schlagen kann und die meisten dann auch locker schlägt. Da willst du doch gar nicht mehr weg eigentlich. Also ich bin sicher, der wird irgendwann einen Weg nehmen zu einem noch etwas größeren Verein, aber der kann bei Bayer Leverkusen auch erstmal das Spiel zu Ende spielen. Der muss doch jetzt sehen, nächste Saison Champions League. Der guckt, ob er dieses Jahr die Europa League gewinnt. Der guckt, ob er nächste Saison die Bayern wieder auf Distanz halten kann. Das ist ja das Spannende, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Wie geht die nächste Saison los? Was machen die Bayern? Die müssen sich ja überschlagen, um dieses Jahr aufzuarbeiten. Also das wird alles spannend und da wäre Xabi Alonso töricht, das jetzt allein zu lassen und schleifen zu lassen und zu sagen, ich gehe da jetzt weg. Ich würde mich als Trainer, glaube ich, immer fragen, wie wäre es mit mir weitergegangen dort? Und das wird er auch tun.
Ich muss außerdem sagen, dass ich überhaupt gar nicht nachvollzogen hätte, wenn er nach Liverpool gegangen wäre. Denn ich glaube, es gibt meiner Meinung nach jedenfalls keinen toxischeren Sitz als den des Liverpool-Trainers in der nächsten Saison. Alle wehmütig verabschieden sich von Jürgen Klopp. Mit einem großen Fackelzug wird er aus der Stadt geleitet. Virgil van Dijk hat bereits angekündigt, dass es ihm sehr, sehr schwer fallen wird, als Kapitän die richtigen Worte zu finden, dass er anfangen wird zu weinen und so weiter. Und ich finde, du kannst überhaupt nichts gewinnen. Jeder weiß, dass in Liverpool jetzt ein ungefähr 2-jähriges Interregnum folgen wird, in dem irgendein Trainer kommt, der glücklos sein wird. Das ist immer so. Wenn du so eine mega erfolgreiche Situation hast, in der ein gefeierter Trainer den Club verlässt, danach sich dahinzusetzen, ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Ich würde mir es niemals antun. Jürgen Klopp hat ja auch damals gesagt, er hat Liverpool deswegen übernommen, natürlich wegen der Strahlkraft des Clubs, aber eben, weil er dort auch was aufbauen konnte. Also von daher glaube ich, muss jetzt einfach irgendjemand diesen scheiß Job übernehmen und 2 Jahre lang Liverpool so auf Platz 4, 5, 6 herummanagen und alle werden sagen, oh, wie schön war das unter Klopp. Und dann kann Alonso meinetwegen übernehmen. Also von daher habe ich das auch gut verstanden, dass Liverpool ihn jetzt gerade nicht so gereizt hat.
Liverpool wird 1:1 das erleben, was die Dortmunder über Jahre hatten, dass sie bei jedem Trainer gemerkt haben, es ist leider wieder nicht Klopp. Er ist ganz okay, aber es ist leider wieder nicht Klopp.
Ja, genauso wird es passieren. Und deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass Alonso gesagt hat, mache ich nicht. Und einen FC Bayern nicht zu übernehmen, fand ich jetzt auch schlüssig. Ich glaube aber, dass es gar keine Entscheidung gegen den FC Bayern war, sondern die Frage von Alonso, gehe ich jetzt einfach diesen Weg noch weiter. Und so attraktiv muss es dann mit dem FC Bayern auch nicht gewesen sein.
Übrigens, wichtige Korrektur. Ich war mir jetzt eben selbst nicht mehr ganz sicher. Du hattest recht, ich hatte Unrecht. Werder hat 2010 gegen die Bayern im Finale 0-4 verloren. 2000 nämlich nur 0-3. Also man verliert öfter mal gegen die Bayern im Pokal hoch. Und 2010 habe ich natürlich neben Berni gestanden, weil 2000 gab es den noch gar nicht. So, jetzt habe ich alles geklärt.
So, richtig.
Ich suche das Bild raus.
Pass mal auf, wir haben eben von, jetzt kommt eine super Überleitung.
Oh ja.
Ich habe eben von einer gut geölten Maschine Leverkusen gesprochen. Kommen wir mal zu einer weniger gut geölten Maschine, nämlich dem Videobeweis und dem Kölner Keller. Wir haben jetzt nämlich einen ungefähr halbstündigen Aufregerblock vorbereitet. Es gibt zwei Szenen oder zwei Stadien, in denen sich unsere ganze Wut kulminiert, wo meine Halsschlagader pocht und deine auch. Aber wir fangen mit deiner an, weil du, ich sag mal so, ich gucke aus Prinzip keine Spiele vom Getränkestützpunkt aus Leipzig, aber du hast dir das Spiel angeschaut und es gab eine Szene, die du uns jetzt möglicherweise nochmal in deiner blumigen, malerischen Sprache beschreiben wirst. Es gab ein vermeintliches Handspiel.
Ja, es gab ein, ich glaube, man nennt es Rant von Marco Rose, den wir auch gleich in voller Länge fast hören. Ich habe ihn ein bisschen zusammengeschnitten, weil es sonst zu lang geworden wäre. Es gab eine Szene, in der ein Leipziger einem Mainzer den Ball erkennbar an die Hüfte geschossen hat und der Arm war irgendwo in der Nähe, trifft den Ball aber nicht. Und du siehst es eindeutig. Du siehst es im Prinzip spätestens in der zweiten Einstellung, wenn du bei der ersten nicht richtig hingeguckt hast. Und es ist ganz klar. Und die haben wirklich minutenlang sich das angeguckt, um zu sehen, berührt er die Hand wirklich nicht. Marco Rose ist durchgedreht, weil am Schluss jetzt fast andersrum laufen können. Da hat dann der VAR eingegriffen bei einer Szene, wo du denkst, warum greift er denn jetzt ein? Und das hätte fast noch einen Elfmeter gegeben, der auch abstrus gewesen wäre. Wir hören mal rein, was Marco Rose genau gesagt hat. Es baut sich langsam auf.
Wäre grotesk gewesen, wenn wir das Spiel dann kurz vor Schluss noch verlieren oder der VAR wieder sein Meisterwerk vollbringt. Wie grundsätzlich in diesem Spiel ist wieder ein bisschen Wasser auf meine Mühlen zu diesem Thema. Für mich grotesk, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schiedsrichter hat, finde ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Aber was da im Hintergrund wieder gelaufen ist, ich verstehe es nicht, tut mir leid. Ich komme rein in die Kabine, sehe die Szene und denke mir, das gibt es doch bitteschön nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also wo sind wir? Warum machen wir das? Warum machen wir den Unsinn? Und es geht immer weiter und immer wieder und das nächste Spiel und dort. Und da brauche ich 4 Minuten, um zu gucken, dass der Ball an der Hüfte war. Da schicke ich den Schiedsrichter gar nicht raus. Da sage ich, der Ball war an der Hüfte, spielt weiter. So muss es laufen. Da unterbreche ich das Spiel gar nicht. Und ich kann es nicht, es tut mir leid, es ist schwach, es ist nicht nachvollziehbar, es ist willkürlich, es ist irgendwas.
Ahnt, wie wütend er ist, wie unfassbar wütend er ist. Ich finde ohnehin großartig Leute, die ja eigentlich darauf getrimmt sind, irgendwie die Kontenance zu behalten, irgendwie die Fassung zu behalten. Marco Rose verliert in diesem Moment die Fassung. Er steigert sich in eine wunderbare Wutrede hinein. Das hat mir sehr gut gefallen.
Vor allen Dingen Wasser auf seine Mühlen, sagt er ja. Das ist ja auch Wasser auf unsere Mühlen, weil er meint ja genau das Gleiche wie wir. Es ist Willkür dabei, du verstehst das meiste nicht. Im Übrigen, auch wenn du mit Schiedsrichtern redest, sagen die dir auch, also eigentlich begrüßen wir den VAR, aber es ist alles zu unklar. Es wird nicht klar genug kommuniziert, warum, wann eingegriffen wird. In diesem Fall haben wir ja nur das kleinere Beispiel. Das größere hatten wir ja beim Topspiel am Samstag bei Bayern gegen Dortmund. Da hatten wir zwei eklatante Fälle, wo, glaube ich, jeder sagen würde, das kann so nicht bleiben. Also wir hatten einmal die Szene, in der, ich glaube, Riasson war es, gegen Musiala einsteigt und er steigt ihm genau so mit offener Sohle in die Achillessehne, wie in den letzten Wochen das mehrfach passiert ist, wo der Spieler immer rot gesehen hat und diesmal wird gar nicht eingegriffen, es wird gar kein Foul gepfiffen überhaupt. Und wenige Minuten danach gibt es diese Szene, bei der Mats Hummels den Ball mit gestreckten Beinen sehr, sehr künstlerisch und sehr athletisch so klärt, dass er ihn sich aber leider oben an die Hand schießt. Und jeder, der das gesehen hat, dachte eigentlich, okay, das ist jetzt diese Regel, dass es kein Handspiel ist, wenn man sich den Ball selbst irgendwo an den Arm schießt. Allerdings hat die Regel auch Grenzen, denn wenn der Arm trotzdem so weit oben ist, hätte es trotzdem Elfmeter geben können, wenn nicht müssen. Aber dann erfahren wir hinterher, nein, es gab keinen Elfmeter, weil der Schiedsrichter auf dem Rasen der Meinung war, dass der Ball gar nicht an der Hand war. Dann kriegt das Ganze noch eine mehrfache Umrundung. Dann greift der VAR aus dem Grund nicht ein, weil der VAR sagt, es gab keine Bilder, wo man sehen konnte, ob der Ball an der Hand war. Und dann geben sie sogar noch eine Erklärung raus, die Schiedsrichter GmbH, wo drin steht, nein, es gab kein evidentes Bildmaterial, wo man sehen konnte, dass der Ball an der Hand war. Und du sitzt bierbäuchig, mit einem Bier in der Hand zu Hause vor deinem Fernseher, hast Sky an und du siehst es nach 5 Sekunden, der Ball ändert seine Bahn, der bekommt einen Drall, der muss an der Hand gewesen sein. Da musst du das ganze System einfach in Frage stellen. Das klingt genauso wie Marco Rose übrigens.
Ja, du klingst sogar noch ein bisschen wütender als Marco Rose. Schön ist, dass Manuel Gräfe, der Ex-Schiedsrichter auf Twitter oder auf X, wie wir jungen Leute sagen, dann auch nochmal gepostet hat, dass offenbar auch im Kellner Kölner, Quatsch, ey, versprochen,
im Kölner Kellner.
Im Kölner Keller ist ja auch Quatsch. Im Kölner Keller, so rum. Dass im Kölner Keller offenbar auch kein hochauflösendes Bildmaterial vorhanden ist. Offenbar ist es nicht so. Ich dachte ja immer, dass das so Kameras sind, die aufs letzte Sack heranzoomen können. Sind's aber nicht. Offenbar haben die so dann Bilder, in denen es einfach nicht ordentlich zu erkennen war, ob dieser Ball an die Hand geht. Und dann denke ich, ey, wie willst du einen Videobeweis aufziehen? Wie willst du irgendwie kalibrierte Linien haben? Wie willst du über gefährliches Spiel reden, wenn du noch nicht mal Material hast, also Bildmaterial hast, dass das einigermaßen beweist? Also man ist ja wirklich ein bisschen wie Marco Rose, dass man jedes Wochenende denkt, ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Erstens, dass es kein ordentliches Bildmaterial gibt, das offenbar kalibrierte Linien gezogen werden, als ob gerade noch das Geodreieck in der Schublade gesucht wird. Dass überhaupt nicht klar ist, wann ist Hand und wann ist nicht. Dass zum Beispiel auch, was ganz erstaunlich war, dass beim Spiel St. Pauli gegen Paderborn, wo ich noch hinkomme, mit dieser kalibrierten Linie rumgehühnert wird, bis zum geht nicht mehr und eine Falllinie gezogen wird und so weiter und so fort. Und gleichzeitig das Siegtor von Patrick Schick bei Leverkusen gegen Hoffenheim überhaupt nicht gereviewt wird. Der Mann steht einen halben Meter im Abseits, aber es gibt keine kalibrierte Linie. Alles völlig egal. Also man hat das Gefühl, es ist alles egal. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie im Keller, die ziehen ja ohnehin bald um, so ein bisschen wie beim Untergang. So diese letzten Szenen, weißt du, wo sich so 3 Offiziere selber noch richten und es werden Kanister raus in den Garten geschleppt und so weiter. Also haben die irgendwie aufgegeben, irgendwelche Kriterien zu erfüllen? Es gibt ja, habe ich mich hinterher noch mit beschäftigt, ein riesiges sogenanntes IFAB-Protokoll. Also es ist ein 5-seitiges PDF, in dem geregelt wird, was alles passieren muss. Man hat das Gefühl, es ist alles egal. Es ist alles völlig egal. Hauptsache, den VAR gibt's weiter. Und man muss mal langsam, jetzt bin ich auch gleich fertig mit meinem Rant, man muss mal langsam die DFL-Offiziellen mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich weiß, dass es im DFL-Präsidium, ich weiß, dass es in den Chargen drunter, ich weiß, dass es in den Vereinen mega Unmut gibt und immer mal wieder Initiativen, aber es kommt nie dazu. Es kommt nie dazu, dass irgendwann mal gesagt wird, Freunde, dieses technische Monstrum, das hat sich KI, AI, OpenAI-mäßig irgendwie selber total verselbstständigt. Wir müssen das mal eingrenzen, weil jedes Wochenende haben wir diese freudlosen Diskussionen darüber und man denkt die ganze Zeit nur, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. So, ja. Jetzt habe ich auch meine Halsschlagader mal wieder ein bisschen zurückgedrückt. So geht's jedenfalls nicht.
Jetzt muss ich meine Gedanken sortieren. Also erstens, ich beneide dich nicht um die vielen, vielen Mails, die jetzt kommen werden, weil du gesagt hast, Schick hätte einen halben Meter im Abseits gestanden. Da bin ich mal gespannt, was da alles kommt. Es ist wirklich so, du merkst ja jetzt, du hast das mit den Kameras schon erzählt, wie oft hatten wir denn auch Beispiele, wo dann hinterher gesagt wird, ja, im Kölner Keller, da lagen die passenden Bilder leider nicht vor. Also die Bilder, die du zu Hause als Fernsehzuschauer siehst und die total entlarvend sind, die haben die da manchmal gar nicht. Oder es steht jemand irgendwie im Blickfeld und die einzige Perspektive, die was gebracht hätte, ist leider verdeckt oder sowas in der Richtung. Und was wir jetzt wieder erleben werden, ist, dass jetzt wieder beschlossen wird, okay, an welchen kleinen Schräubchen wird wieder gedreht, welche Kleinigkeiten werden wieder nachgebessert. Aber wir machen das jetzt seit über 5 Jahren. Und wir haben, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Wir haben ja ganz viele Leute, dazu zu denen sehen wir beide, glaube ich, auch, die sagen, Torlinientechnologie, super, kannst du machen. Kalibrierte Linie kannst du von mir aus auch machen. Aber der ganze Rest, wo du eben auf menschliches Versagen ständig immer wieder stößt, weil Leute einfach Situationen unterschiedlich beurteilen, der wirkt nicht funktionieren. Der wird auch nie funktionieren. Das hat fast eine soziologische Komponente. Wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen argumentieren, wie Menschen miteinander kommunizieren, das wird immer wieder schief gehen. Ich bringe nochmal die Hummels-Szene als Beispiel. Da siehst du also diesen Ball und du siehst im Fernseher wirklich, der trifft ihn erst mit dem Fuß und dann mit der Hand. Und was passiert denn, wenn der Schiedsrichter im Fernsehen denkt, ist Hand und der VAR greift ein und dann sitzt aber der VAR im Kölner Keller und sagt, nee, es gibt gar keine Bilder, wo man sieht, dass der da Hand ist, gib mal lieber keinen Elfmeter. Oder der sagt, guck dir das an und dann sagt der Schiedsrichter im Kölner Keller, nee, ist kein, man sieht, der Ball ist gar nicht an der Hand und der Schiedsrichter sagt, aber ich habe das doch gesehen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich kommuniziere gerne mal am Rande eines Spiels mit Schiedsrichtern, die sagen auch, das muss einfach klarer sein. Und vor allen Dingen musst du einfach klarer definieren, wann eingegriffen wird und wann nicht und genau diese Eingriffsschwelle ist immer noch völlig unklar. Und jetzt komme ich zum großen Aber was die kalibrierten Linien angeht, du hast es erwähnt, bei kalibrierten Linien sage ich von Anfang an, Es muss klargestellt werden, dass auch der Moment der Ballabgabe zum Beispiel klar zu sehen ist. Du hast manchmal kalibrierte Linien vorne, die aussehen, als wären sie auf 5 mm genau eingestellt. Und du siehst hinten den Ball am Fuß des Spielers, der ihn abspielt, der aussieht, als wäre der Ball 80 cm lang, weil der Ball nur noch ein Strich ist. Du siehst also, es ist definitiv nicht der eine Moment der Ballabgabe, sondern wenn du das ein Frame zurück oder vordrehst, dann ist die Abseitslinie vorne auch schon wieder Mumpitz. Also das ganze System hat so viele Schwächen. Ich will auch nochmal, ich habe mich übrigens auch schlau gemacht bei der Hummelszene mit der Hand. Wie gesagt, es hätte ja sein können, dass man sagt, der hat ihn vorher mit dem Fuß getroffen, dann ist kein Handspiel. Aber die sogenannte unnatürliche Handbewegung ist da nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, wenn du den Arm wie ein Torwart oben hast und du schießt ihn dir da oben gegen, dann ist es trotzdem Handspiel, ein strafbares. Aber auch das ist gar nicht klar kommuniziert. Auch da wissen viele gar nicht, was geht denn da eigentlich. Und ich bin nach wie vor nochmal der Meinung, ich kommuniziere das in regelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr immer wieder, du brauchst bei der Handspielregel die eine Maxime: Will ein Spieler sich mit der Haltung seiner Hand absichtlich einen Vorteil verschaffen oder nicht? Das muss das einzige Kriterium sein. Und danach muss der Schiedsrichter entscheiden, ist Handspiel oder nicht. Das waren jetzt mehrere Themen durcheinander, aber egal. Es ist so viel, was sich auftürmt. Im Moment sind wir alle Marco Rose.
Oh Gottes Willen, dass wir das mal sagen würden, dass wir alle Marco Rose sind.
Ich bin aber wirklich, Entschuldige, da mal kurz noch reden. Ich bin im Moment totaler Marco-Rose-Fan, weil ich finde, wann immer der sich echauffiert, verstehe ich den total. Der redet sich in Rage in meinen Augen immer genau zu den richtigen Themen. Also wenn es jetzt nicht direkt um irgendwas Taktisches von RB Leipzig geht, sondern um übergeordnete Themen, da bin ich immer bei Marco Rose eigentlich.
Ja, aber ich halte es mit Adorno, ne? Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Solange der Trainer von RB Leipzig ist, kann ich das alles nicht ernst nehmen. Es tut mir leid, ich würde es gerne. Und inhaltlich stimme ich ihm total zu, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich muss, bevor wir jetzt zum Doppelpass-Review kommen, ja, denn das ja, war ja, ja auch noch alles am Sonntag. Pass auf, vorher muss ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe mich so maßlos drüber aufgeregt, über dieses Spiel. FC St. Pauli gegen Paderborn, 10. Minute, wir sehen einen Angriff des FC St. Pauli. Es gab also ein Standbild, das ich dann natürlich auch gleich populistisch rumgereicht habe. Und wir sehen eine kalibrierte Linie. Wir sehen Marcel Hartl, den Stürmer vom FC St. Pauli, der mit den Füßen einen halben Meter hinter dieser verfickten kalibrierten Linie steht. Aber natürlich, weil er sich in der Vorwärtsbewegung befindet, eine dynamische Fallbewegung hat, also quasi in einem, weiß ich nicht, was ist das, Geometrie 6. Klasse, in einem 30-Grad-Winkel nach vorne startet. Gleichzeitig siehst du hinten einen lustlosen Paderborner Abwehrspieler, dessen Schulter allerdings nicht in die kalibrierte Linie mit einbezogen wird. Dann habe ich gesagt, ey Freunde, so können wir nicht weitermachen, weil irgendwann mal, wir erinnern uns, in grauer Vorzeit, 1925, wurde die Abseitsregel in der heutigen Form formuliert und es war natürlich immer Sinn und Zweck dieser Abseitsregel, dass sich der Stürmer keinen unberechtigten Vorteil verschafft, indem er am Torwart rumlungert oder den verunsichert oder hinter den Abwehrlinien rumschleicht. Der Punkt ist doch, inzwischen hat sich durch die kalibrierte Linie das ins Gegenteil verwendet. So wie die Abseitsregel gerade ausgelegt wird, ist ja ein Nachteil für jeden Stürmer. Der Stürmer muss ja immer eigentlich einen Meter hinter dem Abwehrspieler, der ja natürlich sich auch immer in die andere Richtung neigt, muss der sich ja positionieren und hat immer einen Meter, den er einfach zurückgehen muss, um sicher zu sein. Und ich finde, das geht so nicht. Das Lustige war nur, als ich das dann natürlich in populistischer Absicht und mit diesem anklagenden, etwas diffusen, das können wir so nicht weitermachen, als ich das gepostet habe, da kamen natürlich diese ganzen Pedanten. Es gibt ja so unfassbar viele akademische Pedanten inzwischen im Fußball, die sagen, ja, Abseits ist Abseits, selbst wenn es nur ein Millimeter ist. Denen ist völlig
bisschen
egal, was
diese Regel bisschen schwanger gibt es ja auch nicht, kommt dann immer.
Ja, ein bisschen schwanger gibt es auch nicht. Kennst du so, wenn du so wütend tippst, also wenn du so richtig so auf die Tasten einhaust und deine Tastatur Ellbogen dafür bestrafst, dass mit dem Ellenbogen es gibt ja in Lass es Larry, in Curb Your Enthusiasm, in der letzten Staffel, die jetzt gerade angelaufen ist, gibt es ja so einen wunderbaren Moment in der allerersten Folge, wo Larry Davids etwa 7 Minuten Siri anschreit, das in seinem Auto installiert ist, ne? Dass er sich in eine unfassbare Wutrede mit Siri verstrickt, die immer nur sagt, ich habe dich nicht verstanden. Und Larry Davids geht immer, und genauso habe ich mich gefühlt, auf jeden Fall habe ich dann 2 Stunden mit irgendwelchen Leuten auf Twitter rumdiskutiert, ja, und so weiter. Ich habe festgestellt, du kannst mit den Pedanten auch nicht diskutieren. Vielleicht muss man auch einfach achselzuckend sagen, das ist nicht mehr mein Spiel. Wir kommen aber zum Doppelpass.
Nein, bitte auch hier wieder ein diesen Gedanken von mir. Die Regels sind die Regels. Das ist immer dann wirklich die Aussage, dass die Leute sagen, aber es gibt doch mal diese Regel, aber du musst immer bei jeder Regel auch sagen, welchen Sinn hatte sie denn mal? Und das ist das, was du sagst mit 1925.
So nämlich.
Der Sinn ist, dass ein Stürmer sich nicht einfach vorne vor das Tor stellen soll und einfach auf Bälle warten. Das war ursprünglich mal der Sinn, dass du das Spielfeld zusammenhältst, indem du nicht einfach das Spiel kaputt machst, indem ein Spieler sich immer einen gegnerischen Torpfosten stellt und wartet, ob da irgendwann ein Ball hinfällt. Der Sinn ist eben auch hier, sich einen Vorteil verschaffen. Du darfst dir keinen Vorteil verschaffen, dadurch, dass du einfach einen Meter weiter vorne stehst als der Verteidiger. Aber da sind wir auch wieder bei diesem, ich finde ja immer noch interessanten Vorschlag von Arsene Wenger, der mal gesagt hat, solange der Spieler, der angreift, noch mit einem Fitzelchen seines letzten Körperteils auf der Höhe des letzten Abwehrspielers ist, darf das kein Abseits sein, weil in dem Moment läuft er halt gerade los und du erwischt diese Nahtstelle ganz gut. Das wäre in meinen Augen auch mal ein Versuch, hochwert, aber grundsätzlich ist es so, du musst natürlich irgendwo die Grenze ziehen, wo es abseits ist, aber da sind eigentlich schon die Füße sehr viel aussagekräftiger als das linke Ohrläppchen, ob der nun zu weit vorne ist oder nicht. Und in dem Fall, bei dem Bild, was du gepostet hast, hast du völlig recht, da steht der Spieler, startet gerade und er ist aber wahrscheinlich mit seinem linken Schlüsselbein oder mit seinem linken Schulterblatt oder mit seinem Oberarm, ein Zentimeterchen ist er weiter vorne als der Fuß des Abwehrspielers. Im Prinzip, wenn du diese Arsene-Wenger-Regel berücksichtigst, dann musst du halt sagen, die würde dann auch die Abwehrspieler dahingehend fordern, dass du denen als Hausaufgaben mitgibst, ihr müsst einfach euren Bewegungsablauf nach dem Stürmer richten. Und zwar nicht so, dass ihr die Schulter von dem ins Abseits stellt, sondern dass ihr auch mal guckt, läuft er euch weg oder läuft er euch nicht weg. Das muss das Kriterium sein.
So. Und diese Botschaft geht auch an Patrick Schick.
Doppelpass.
Pass auf.
Ganz kurz, bevor du anfängst. Ich habe mich total gefreut, dass du ganz schnell die Trickidee untergebracht hast.
Ja,
aber du hast nicht die spannende Trickidee, sondern die geniale Trickidee. Das war völlig falsch. In der Wortwahl völlig falsch. Aber jetzt erzähl mal, wie war es denn?
Also ich sag's mal so, ich bin ja mit mentalem Gepäck hingereist. Also als allererstes, einerseits wollte ich natürlich ein paar unserer wunderbaren und geschätzten Vokabeln unterbringen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so mentaler Stress, dass man denkt, wie bringt man das unter, ohne dass das jetzt so Klaas-Häufer-umlauferig wirkt, dass man einfach irgendwie da nur den Klassenkasper gibt. Also ich wollte es irgendwie auch sinnvoll einbetten. Das war die erste Aufgabe. Die zweite Sache ist, dass ich natürlich Angst vor Stefan Effenberg hatte. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich in den Gästeraum reinkomme und Effenberg haut mir wortlos eine rein oder so. Das hätte ja auch sein können. Einfach mal
Oder er beißt
mir so ein Ohr ab und spuckt es aus wie Mike Tyson oder ignoriert mich oder meine Angstvorstellung war, ich gehe so einmal rund um den Tisch und er gibt mir nicht die Hand oder so, ne, wie in Oppenheimer in der Schlussszene. So, das waren so meine Ängste. Dann komme ich da aber rein und dann sind da nur Robin Dutt, aber dazu kommen wir noch, und Markus Babbel. Markus Babbel, bei dem hatte ich irgendwie so ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, den habe ich doch eben erst bei Hart aber Fair mit der bescheuerten Mütze gesehen. Jetzt war er da. Dann kam Effe rein. Und es und dann hing noch so ein Hemd in der Ecke mit Smile drauf, Elektrotechnik oder so. Das klassische Peter Neururer Werbungshemd hing da. Und ich habe irgendwie gedacht, oh Gott, wenn jetzt Effe kommt. Ey, und dann kommt Effe rein. Ich dachte, der kommt jetzt hier zu Conquest of Paradise und haut mir einfach eine rein. Das war, wie gesagt, die Fantasie. Und dann war er ganz freundlich. Er war so ganz so, hey, kommst du heute aus Berlin und so. Und ich so, wir waren ganz kurz davor, uns so faustmäßig irgendwie abzuklatschen. Überraschend freundlich. Ich habe sofort Robin Dutt von dir gegrüßt. Ihr sagt ja quasi in der Werderzeit, Arne Zeigler, super Typ. Wurde ich fast ein bisschen neidisch. Super Typ, ganz super Typ, sagte Robin Dutt. Dann habe ich ihn sofort gefragt wegen der Robin Dutt und Robin Dutt Sache. Und dann wollte er erst dazu nichts sagen. Und dann hat er eben erzählt, ja.
Aber warum wollte er nichts sagen?
Nee, es war so Pinkelpause. Also wir waren schon in den roten Sesseln und dann gab es hier links Espresso und rechts wurde noch irgendwie geschminkt und die Augenbrauen gezupft und so weiter und so fort.
Es gab beim Pinkeln Espresso?
Dazu komme ich auch noch. Es wurde nämlich auf der Toilette über mich gelästert, während ich in der Kabine war. Klassiker beim Doppelpass. Pass auf. Auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, ist, ich ihn natürlich dann so gefragt und dann hat er erzählt, dass in der Grundschule es wohl auch im Schwäbischen ganz, ganz viele Leute gab, die schon Dutt hießen. Und die Grundschullehrerin hat einfach Robin Dutt vorgelesen und er hat sich damals nicht getraut, es zu korrigieren. Insofern galt er in der Schule immer als Robin Dutt und das hat sich irgendwie sofort gepflanzt. Und sein Vater war immer sauer, weil der so ein stolzer Inder ist und gesagt hat, das heißt doch eigentlich Dutt, bist du bescheuert und so weiter. Aber später hat Robin dann erzählt, als er dann prominent wurde, hat sein Vater immer den Anrufbeantworter der Familie Dutt besprochen und hat immer gesagt, ja, hier ist der Anrufbeantworter der Familie Dutt. Oder Dutt. Insofern hat er nochmal versucht, zumindest ein ganz kleines bisschen.
Also die Lehrerin hat seinen quasi Künstlernamen kreiert. Ja. Das ist ja auch interessant.
Pass auf, das habe ich ja dann auch gedacht, ey, was ist denn das für eine Breaking News? Robin Dutt heißt eigentlich Robin Dutt. Dann habe ich das in meiner WhatsApp-Gruppe gepostet, meiner Bielefelder WhatsApp-Gruppe. Und dann hat ein Kollege von der ARD, der da auch drin ist, nur so gepostet, ja, Philipp, da möchte ich deine Euphorie aber auch nicht bremsen. Aber diese Geschichte hat er schon ungefähr 46 Mal im Südwestrundfunk erzählt. Will mal so sagen, Okay. Wir haben einfach nur nicht erfolgreich den Südwestrundfunk gehört. Da wurde die Geschichte mich schon sehr, 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 sehr häufig erzählt. Also bei jedem vierten Mal, schätzt der ARD-Kollege, wurde er schon befragt.
So, jetzt Toilettenkabinen. Ich will die Toilettenkabinengeschichte hören.
Naja, da sind ja irgendwie 300 Leute, alle in Bayern, Dortmund, Ampfing, Unterhaching, sonst was Trikots. Und es gibt so 3-4 Pausen, wo dann alle Leute abhauen. 3 zum Rauchen, einer zum Telefonieren und einer eben aufs Klo. Ich wanke aufs Klo, weil ich natürlich sehr viel Espresso getrunken hatte und vorher Kaffee und so weiter, weil Effenberg mir ja einer reinhauen wollte, was er dann nicht gemacht hat. Will nur sagen, ich aufs Klo und in so eine Kabine rein, weil es dann auch ein bisschen bescheuert, du hast ja dieses Mikro noch an und denkst, ey, was denken die jetzt erstmal im Tonstudio, ne? Da am Schiff ist. Naja, also auf jeden Fall. Dann draußen waren so zwei Bayern, die so, ja, der Köster, der von der Freunde, dieser ganz komische Vogel. Ganz komischer Vogel. Und dann sind sie wieder rausgegangen. Und dann bin ich auch rausgegangen.
Haben Sie recht?
Und dann sind wir, und ja, sie haben ja recht, auf jeden Fall schön am Waschbecken noch begegnet. Und dann habe ich ihnen so skeptische Blicke zugeworfen. Aber sie haben das gar nicht gecheckt, leider.
Darf ich mal kurz erzählen? An dieser Stelle eine kleine Schnurre erzählen. Ich habe bei meinen Live-Auftritten auch immer ein Mikrofon an. Und ich habe in der Mitte der Live-Auftritte immer eine Pause. Und mein Mikrofon bleibt dann aber dran. Ich habe das in meiner rechten Hosentasche und ich mute mich dann selbst. Also man kann sich selbst stumm schalten. Das mache ich immer in dem Moment, wo ich von der Bühne gehe. Und dann habe ich halt Pause und trinke was und gehe auch nochmal aufs Klo und so weiter. Und irgendwann saß ich mal aufs Klo. Und es war ein sehr großes Geschäft, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und während ich so schon dabei war, guckte ich auf mein Mikrofon und guckte, hast du dich auch gemutet? Und sah, ich hatte mich nicht gemutet. Das heißt, die Leute müssen das erste noch im Saal laut über die Boxen gehört haben. Das war mir sehr, sehr, sehr unangenehm. Und es ist bis heute eine Geschichte, einer der dunkelsten Punkte meines Lebens.
Aber weißt du es, dass sie es gehört haben? Oder kannst du es nur ahnen?
Ja, ich weiß, dass es über die Boxen gegangen sein muss. Ich vermute mal, sie konnten es nicht zuhören, dass da plötzlich ein aus der Box kommt. Nicht schön. Ey, nee, gar nicht schön.
Ey, ich finde vor allen Dingen das sehr große Geschäft, finde ich sehr, sehr schön malerisch. Ja. Früher wurde man ja oft gefragt, ob man klein oder groß muss, aber das sehr große Geschäft über den Lautsprecher, wahrscheinlich so 1000 Leute euphorisch, denken auch mal ein kleines Bierchen und Zeigler stöhnt im Hintergrund. Naja, ich will den Rest fast kurz fassen. Also ich sag mal so, ich habe mich natürlich bemüht, ein paar unserer Lieblingsvokabeln unterzubringen. Ich habe zweimal schangelig. Einmal habe ich auch gesagt, so kennt man ihn, aber da wurde...
Reüssieren.
Ja, pass auf, reüssieren hatte ich, schangelig. Ja, ich hatte auch was, leider Gottes, nur ein einziger bemerkt hat, auch das Wort Gemengelage untergebracht, was ich auch sehr schön fand.
Oh, und, aber kein Theorem.
Nein, kein Theorem. Ich habe auch nicht den Chefideologen und den Moraltheologen untergebracht. Hinterher, ganz zum Schluss, blendete Florian König ja sogar noch so eine komische Tafel ein, auf der aber ganz viele Sachen standen, die ich überhaupt nicht benutzen wollte. Also dieses Jung und gleichzeitig erfahren, das kennt man nur vom Straßenstrich, das wurde ja vorgeschlagen, aber das ist ja so ein Stromberg-Dingen, das würde ich jetzt gar nicht so erzählt haben wollen. Ein bisschen schade ist tatsächlich, dass der Sinnspruch am Ende knallt die Peitsche nicht vorkam, sowas hätte ich durchaus noch machen können, aber das hätte ich, glaube ich, nur gemacht, wenn die alte Redaktionseule Alfred Draxler dabei gewesen wäre. Aber wie gesagt, das war nicht. Und ansonsten habe ich einfach gemerkt, ich weiß nicht, wie das dir so geht, das ist einfach auch nicht so mein Metier. Also da 2,5 Stunden zu sitzen, das war jetzt zum Beispiel auch lustig, als diese Frage aufkam, ist das jetzt strafbar, was Hummels da gemacht hat mit seiner rhythmischen Sportgymnastik und dann hinterher an die Pranke. Er hatte keine Ahnung. Da saß Florian König, da saß Markus Babbel, da saß der Spruchbeutel da von der ARD, dann saß Dutt neben mir oder Dutt, wie wir inzwischen sagen. Ich saß da und dann saß da Effenberg. Wir hatten alle keine Ahnung. Also die Ahnungslosigkeit, die wir da alle haben, die war beeindruckend. Also am besten informiert waren tatsächlich noch Effe und vor allen Dingen Robin Dutt, der ja nun wirklich auch ein guter Trainer ist und jemand, der, glaube ich, sich sehr viel mit taktischen Sachen auskennt. Aber ansonsten, ey, dieses Rätselraten, wer Bayern-Trainer wird, was ist in Leverkusen los? Das ist alles so, ich weiß es nicht. Also irgendwie, es flasht einen dann doch nicht so wahnsinnig. Und es sind 2,5 Stunden, ist so ganz schön lang. Also ich fand es früher irgendwie geiler, als es nur 2 Stunden waren. Das war irgendwie kompakt. Jetzt hat man das Gefühl, es gibt noch mal was und noch mal was und noch mal was. Und früher fand ich eben auch schöner, das muss ich auch mal sagen, beim Dopafon haben früher immer besoffene Leute angerufen und die absurdesten Thesen verbreitet. Ey, das Dopafon ist heute mega wack, mega langweilig.
Die haben besoffen das, was sie ins Dopafon gesprochen haben, noch vorher aufgeschrieben. Das fand ich immer so faszinierend. Das war immer abgelesen. Und du hast immer einen schwer Sechselnden dabei gehabt, das war immer der gleiche, der war jede Woche dabei und der hat sich immer so einen Text vorgeschrieben und den dann ganz schlecht abgelesen, aber weil du gerade das mit dem Thema sagst, das ist im Übrigen auch genau der Grund, weshalb ich in meiner eigenen Sendung im WDR damit aufgehört habe, jede Woche zu überlegen, was ist eigentlich das Thema der Woche, weil du kannst nicht jede Woche ein Thema der Woche, da bist du immer dabei bei, schaffen die Bayern es doch noch, nein, sind die Bayern, ist Leverkusen jetzt Meister, oh, schaffen die Bayern es vielleicht doch noch, ist Tuchel weg, nein, muss Tuchel verlängern, ist Tuchel jetzt doch weg, muss er doch verlängern, kommt Nagelsmann, du bist jede Woche, bist du dabei, irgendwas wiederzukommen. Und auch da, Lieblingsthema von mir, du musst langfristige Entwicklungen zulassen und auch beobachten und nicht jede Woche überlegen, ob jetzt alles schon wieder ganz anders ist als letzte Woche. Und das ist die große Krux bei solchen Sendungen, die jede Woche sich ein Thema der Woche aus den Fingern lutschen müssen.
Ich muss auch sagen, es war alles sehr nett so, aber wie gesagt, ich habe gemerkt, es ist so nicht mein Metier. Also nicht wegen der Lästereien auf dem Klo, sowas finde ich ja eigentlich immer ganz lustig. Ich mag ja eigentlich auch diese bierselige Atmosphäre. Also da gibt es ja eben einfach seit 9:30 sitzen die da, stellen sich ein Krombacher Weizen nach dem anderen rein. Sie haben ja Gott sei Dank auch DJ Munich endlich wieder abgeschafft und wieder so ein komisches Jazz-Trio. Es ist leider nicht mehr das Trio La Haze, ne?
Das
früher dabei war, um so das Aufstoßen der Zuschauer so ein ganz kleines bisschen runter zu dimmen. Trotz allem, insgesamt ist das schon ein nettes Ambiente so, aber dann, ich muss gestehen, dass mich zum Beispiel auch das Thema Bayern-Nachfolge, wer kommt da nun, so mega gar nicht interessiert. Also, keine Ahnung, es kann ja werden, wer es will, ob Nagelsmann zurückkommt oder De Zerbi, den vor bis zum halben Jahr keine Sau kannte und von dem jetzt alle sagen, hey, den habe ich schon 10 Jahre auf dem Schirm. Mir ist das total Wumpe.
Ich bin übrigens ein großer Fan dieser Schalten, die sie immer vor der Sendung machen. Wenn noch Bundesliga pur läuft, dann schalten sie ja immer schon mal rüber. Du weißt immer nicht, warum, weil meistens ist dann der Moderator noch nicht da und die Moderatorin, also diese Sidekick-Frau weiß nicht genau, warum sie überhaupt schon oder dass sie überhaupt schon drauf ist und dann werden Zuschauer gezeigt, die noch in der Nase bohren, weil sie auch noch nicht wissen, dass sie drauf sind. Und es ist so ein großes, planloses Ins-Nichts-Schalten irgendwie. Aber jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt eine Überleitung vom anderen Stern. Weil das mit den wöchentlichen Themen, Thema der Woche, wirklich nicht besonders ergiebig ist, reden wir ja sehr gerne über zeitlose Dinge. So wie zuletzt über das Thema Lieblingstrikots. Und da holen wir unseren Lieblingskollegen Tim Pommerenke rein, der sich durch unfassbare Mengen von Hörer, Leserpost, sag ich als alter Printmann, gefräst hat, weil wir das Thema Trikots und Lieblingstrikots ins Spiel gebracht haben. Und da kam Tim so viel wie fast noch nie zuvor.
Moin, ja, da kam extrem viel. Extrem viele Mails, wo ihr eure Lieblingstrikots beschrieben habt. Viele haben einfach so eine Liste geschickt und ganz haarklein beschrieben, was sie eigentlich so cool finden. Einige haben uns ihre ganzen Trikotsammlung geschickt mit Bildern. Da sind wirklich richtige Schmuckstücke dabei. Ganz, ganz viel Emotionalität in dem Thema, ganz, ganz viel Sammelleidenschaft. Und ist ein Ding der Unmöglichkeit, das hier in einem Podcast irgendwie unterzubringen, haben wir uns vielleicht auch ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Das ist natürlich ein sehr visuelles Thema, wie wir gemerkt haben. Und hier ist doch der Schwerpunkt ja eher auf Audio. Deswegen müssen wir, haben wir schon drüber gesprochen, auf jeden Fall auf unseren Instagram-Kanal ausweichen. Da werdet ihr alles sehen. Da werden wir die schönsten Stücke zeigen.
Ich muss ja als allererstes sagen, ich habe sofort, nachdem wir dieses Thema aufgebracht haben und die ersten Einsendungen eintrudeln, einfach nur mal 3-4 Tage auf eBay zugebracht und habe einfach Trikots bestellt. Ich habe mich von so vielen Sachen inspirieren lassen. Unter anderem finde ich ja nach wie vor diese Geschichte, dass Popbands auf Trikotbrüsten sind, also Sponsoren sind, oft von kleineren Vereinen, wo sich das leisten können. Eine der bekanntesten Geschichten ist ja natürlich Ed Sheeran, der bei Ipswich Town Sponsor ist.
Toten Hosen
natürlich mit Fortuna Düsseldorf. Aktuell, wie gesagt, Ed Sheeran ja immer noch bei Ipswich Coach und sehr, sehr häufig auch noch dabei, was sehr, sehr schön ist. Gab jetzt gerade eine Szene, glaube ich, vom Spiel gegen Southampton, wo Ipswich gerade das Siegtor machte und 5 Southampton-Fans nichts Besseres zu hatten, als Ed Sheeran über 20 Minuten lang mega zu beleidigen. Also es gab wunderbare Videos davon. Ey, die ganze Zeit einfach Ed Sheeran für dieses Tor von Ipswich verantwortlich gemacht. Das Trikot habe ich mir natürlich bestellt. Ich hatte mir vorher schon Thin Lizzy bestellt. Ihr kennt das noch, die alte Rockband.
Ja, großartig.
Ja, Pferd auf dem Flur und so weiter, die großen Hits. Naja, auf jeden Fall bei bei Bohemians Dublin auf dem Trikot. Wunderschönes Trikot. Ey, wenn ihr noch irgendwo Penunzen am Ende des Monats übrig habt, kauft es euch, kauft so ein wunderschönes Trikot. Außerdem habe ich noch bestellt, quasi nach Anregung von Hörern, von Corinthians AFC. Ich habe vergessen nachzuschlagen, wo die spielen. Da ist auf jeden Fall Skindred auf dem Trikot. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich habe es nachgeschlagen, ist eine walisische Band und jetzt Reggae, Metal, Hip-Hop und auch Elemente von Punk. Also es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut, was diese Band macht, aber sie sind immerhin Trikotsponsor bei den Corinthians. Erinnert mich so ein bisschen an Blues Brothers. Was spielt ihr hier? Country und Western. Ich glaube, es ist eine schreckliche, schreckliche Mischung. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Metal-Band, Enter Shikari, die bei St. Albans Football Club auf der Trikotbrust sind. Das habe ich mir alles bestellt. 70 Euro pro Stück, also irgendwie um 400 Euro ausgegeben, einfach nur, weil ich im Fieber war. Also von daher war es für mich sehr, sehr schön, dass wir diese Aktion gestartet haben.
Das ist ja auch so ein spezielles Ding zu sagen, oh, ich suche mir so eine wirklichen Besonderheiten raus. Rockbands auf Trikots kann ja so ein ganz eigener Ansatz sein, zu sammeln. Ich habe mal versucht, unsere ganzen Zuschriften so ein bisschen zu kategorisieren, so eine kleine Psychologie des Trikotsammelns zusammenzustellen.
Da bin ich mal gespannt.
Das ist auf jeden Fall eins, halt diese Kuriositäten, wenn da wirklich ein kurioser Club und ein kurioser Sponsor zusammenkommen oder wenn Sondertrikots, Jubiläumstrikots rausgegeben werden, zu sagen, ah, ich tanze nur aus der Reihe und nehme wirklich nur diese Sondertrikots von Vereinen. Das sind so die wirklichen Spezialitätensammler, würde ich mal sagen. Dann gibt es natürlich den ganz klassischen Trikotsammler, der vom eigenen Verein die Trikots kauft und sagt, ja, ich habe aus 3 Dekaden irgendwie immer meine Lieblingstrikots. Wir haben was aus Jena bekommen, aus Kassel. Und die Trikots sehen dann auch tatsächlich immer so aus, als wären die schon lange im Besitz. Aber das sind auch einfach sehr, sehr schöne Stücke.
Ja, da muss ich mal einhaken bei dieser Kategorie. Ich glaube, da sind wir ja auch selber teilweise.
Ja, klar, also das ist der Klassiker.
unendlich viel aus Bielefeld. Ich schätze mal so 30 Trikots. Leider die ganz alten nicht. Ich jage auch immer noch einem alten Seidensticker-Trikot hinterher aus den 80er Jahren, das dunkelblaue. Aber ansonsten habe ich echt viel. Ich habe auch viel Gefälschtes dabei von Arminia. Aber ich glaube, das machen wir irgendwie alle, ne? Da hat man auch den leichtesten Zugang. Da hat man auch noch ein paar Sachen aus der Kindheit. Also ich glaube, zu dieser Kategorie gehören wir doch auf jeden Fall. Ich würde sagen, Arndt, zu den Sondertrikotsammlern nicht unbedingt. Also dass man jetzt nur so totale Preziosen sich aus so Sondereditionen rausgreift, also das wüsste ich nicht. Also gerne mal ein bisschen was Seltenes, aber so, dass man jetzt grundsätzlich sagt, nur so ganz besondere Stücke, das ist bei mir eigentlich nicht.
Nee, mich ärgern die sogar teilweise, weil sie einfach erkennbar absichtlich verknappt werden, um dann bei eBay für 900 Euro schon am ersten Verkaufstag angeboten zu werden, so ungefähr. Sowas ärgert mich eigentlich. Mir geht's wirklich immer nur ums Design oder ob es eben wirklich einen tollen Hintergrund gibt. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, eins meiner Lieblingstrikots ist Newcastle United aus der Alan Shearer-Zeit, schwarz-weiß längs gestreift und vorne Newcastle Brown, damals auch immer eine meiner Lieblingsbiersorten übrigens, als Bierwerbung vorn drauf. Es gibt überhaupt so ikonische Sachen. Also es gibt so bestimmte Werbung, die man mit manchen Vereinen verbindet und wo es richtig komisch ist, wenn der Verein irgendwann was anderes hat. Chelsea hatte mal sehr schöne Trikots mit Coors, auch eine Biersorte vorn drauf. Oder gehen wir weiter zurück, Düsseldorf mit Arak vorne drauf, Fortuna Düsseldorf. Völlig ikonisches Trikot. Bei Arminia Bielefeld weiß ich immer nicht, ob Seidensticker oder Granini das ikonischere ist. Aber du hast immer so manche Sachen, die du ganz felsenfest mit einem Verein verbindest und die einfach hängen geblieben sind.
Absolut, ja. Absolut.
Habt ihr denn da von eurem Verein jeweils ein Lieblingstrikot, wo ihr sagen würdet, das ist mein schönstes Stück?
Ah, das ist bei mir schon wieder die große Wunde. Ich habe so ein geiles Abtei-Trikot. Ich werde das auch nochmal auf Instagram posten. Ey, das sieht so geil aus. Sportclub der Ostwestfalen. Das ist aus dieser Zeit, als Arminia Bielefeld gerade den ersten großen Sinkflug nach langen Jahren in der Bundesliga angetreten hat. 87, 88. Eigentlich am Anfang gar keinen Trikotsponsor auf der Brust gehabt. Total pleite. Und Bielefelder Spieler sich später erinnert, dass da Mäuse durch die Kabine gelaufen sind und so weiter und so fort. Und dann sehe ich das bei eBay für 279 Euro aus so einer China- oder Taiwan-Schmiede, bestelle das und hinterher sagt ein anderer Trikotsammler bei mir aus der WhatsApp-Gruppe, ja, ist gefälscht, gab so nie. Also ich habe ein ganz großartiges altes Abtei-Vitamine Arminia Bielefeld-Trikot von 88, das einfach, glaube ich, vor 3 Monaten von irgendeinem Vogel in so einer asiatischen Trikotschmiede einfach mal nachgedruckt worden ist auf ein altes Adidas-Muster. Schönstes Trikot, aber eben gefälscht.
Bei Werder gab es mal eine Saison, als Werder ganz ohne Trikotsponsor gespielt hat. Also da haben sie einfach keinen gefunden. Das war Anfang des Jahrtausends. Und da hatten sie ein grasgrünes, sattgrünes Trikot, einfach nur ohne Werbung, mit einer Werder-Raute draus. Es gibt bis heute bei vielen als das schönste Trikot, was es je gab. Bei Werder ist einfach auch das Problem gewesen, dass die Trikotsponsoren auch eine Zeit lang einfach problematisch waren. Wir hatten jetzt Wiesenhof lange, wir hatten vorher mal Kick, wir hatten Bad and Win. Das sind alles so Sachen, mit denen du nicht mit stolz geschwellter Brust unbedingt rumläufst. Jetzt geht's wieder. Mir kommt es eigentlich mehr insgesamt, glaube ich, aufs Design an und ich bin aus irgendwelchen Gründen, die man wahrscheinlich psychologisch nachprüfen müsste, Fan von längsgestreiften Trikots. Immer schon gewesen. Es gibt eigentlich ein sehr altes Bild von Franz Beckenbauer mit einem angeblichen neuen DFB-Trikot zur WM 66. Das war grün-weiß längsgestreift und sah super aus, aber es hat es, glaube ich, nie gegeben, nur auf diesem Bild.
Ich finde ja längsgestreifte auch gar nicht so verkehrt. Für mich ist eigentlich nur das Allerwichtigste, dass du die Farbkombination ordentlich hast. Also es müssen zwei unterschiedliche Farben sein. Es gab ja auch viele, darf man nicht vergessen, da kommen wir vielleicht gleich noch, Tim, zu, dass Geschmäcker total verschieden sind. Also manche feiern ja die 90er Jahre, diese Farbexplosion, wo du das Gefühl hast, irgendwie ein Einhorn hat sich übergeben. Also solche Sachen sind dann ja oft irgendwie auch wirklich die Lieblingsstücke von unseren Hörern gewesen. Wie gesagt, ich mag klare Strukturen. Ich mochte immer alle Schalke-Trikots, die immer sehr schlicht waren. Ich mochte immer alle HSV-Trikots. Aber wie gesagt, das kann ja auch manchmal mit gestreiften Trikots auch der Fall sein. Also wie gesagt, für mich ist vor allen Dingen wichtig, dass die Farbe einigermaßen stimmt.
Aber auch die Form bei den 90er-Jahre-Trikots kommt ja erschwerend dazu, dass die so bauchig waren, dass die so sich so aufgeblasen haben beim Laufen, als wenn der Spieler im 4. Monat schwanger ist. Die hatten um die Hüfte immer so ein Luftpolster in ihren Trikots. Das habe ich immer vor allen Dingen so bei Kalle Riedle, Borussia Dortmund, Champions League Sieg 97, da habe ich immer so völlig unförmige Trikots vor Augen. Lars Ricken so diese Zeit. Ligaweit waren irgendwie alle der Meinung, nee, so ein Trikot muss schlecht sitzen und muss ganz voller Luft sein. Ansonsten ist irgendwas nicht richtig. Also das war auch ganz, ganz komisch.
Exakt.
Da kommen wir auch einfach nicht zusammen, glaube ich. Das ist ja genau meine Zeit. Diese 90er-Trikots, die Anfang 2000er-Trikots, die Schnitte sensationell. Und ich finde auch die Designs sensationell. Und ich glaube, das bestätigen mir auch einige der Zuschriften, dass da ganz, ganz viel dabei ist. Leute lieben diese 90er-Trikots, die, keine Ahnung, dieses Eintracht Frankfurt Tetrapack-Trikot oder auch, sehr, sehr schön, das, ich glaube, das ist 98, 99 AC Florenz. Fila ist der Hersteller und Nintendo die Werbung und hinten drauf Gabriel Batistuta. Das sind so Trikots, für die würde ich wirklich morden im Originalzustand.
Aber das gibt's nicht mehr quasi, oder es gibt's das nur noch quasi in diesen ganzen Retro-Varianten, wo du das Gefühl hast, das wird on demand hergestellt, wenn du das bestellst.
Das kriegt man, glaube ich, noch in der Kombination, wie ich sie jetzt genannt habe, ist, glaube ich, schon relativ schwierig. Vor 2 Jahren habe ich mal zum Geburtstag von Freunden so ein AC Parma-Trikot, dieses knallgelben mit Parmalat vorne drauf bekommen.
Ach, herrlich.
Da habe ich auch gedacht, das ist wirklich ein Schatz. Wieso gibt man sowas aus der Hand? Aber die mögen mich wahrscheinlich. Mein Trikot sonst, was ich selbst im Schrank habe, wo ich sehr dran hänge, ist aus der Saison 96-97 vom VfB Lübeck aus der zweiten Liga. Vorne mit DSF noch drauf und hinten den legendären Libero Holger Behnert. Und das hat man, glaube ich, auch mal bei Christian Ulm in der Sendung Mein neuer Freund gesehen. Da hat er so einen Typen gespielt. Hieß der Jürgen? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber der hatte dieses Trikot an, wo ich dachte, naja gut, besudelt es mir jetzt noch irgendwie im Nachhinein als das absolute Proll-Trikot, aber es ist wirklich mein Herzstück.
Ich muss mal wirklich sagen, dieses Mein neuer Freund, ich kann es mir bis heute nicht angucken, gerade so wurde es erwähnt. Ich habe jetzt noch einmal diese Folge, wo dieser Liedermacher bei der einen Frau vorstellig wird und du kannst, also es ist ja sonst so, dass diese Comedy-Sachen ja. oft sehr, sehr schlecht altern, aber das ist eine Sache, die kannst du nicht ertragen. Er steht dann Knut Hansen, wie er dann schon auf der Straße steht und rumklampft und die Kandidatin hat noch ihre beste Freundin dabei und beide schämen sich in Grund ja. und Boden. Das ist ja wirklich, also das ist schlimmer als Jerks und Discounter und so weiter. Die Fremdschämerei bei Mein neuer Freund ist auch nach all den Jahren ist wahnsinnig gut gealtert, ist wirklich, 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 wirklich beeindruckend. Aber wir gehen mal weiter in den Kategorien.
Ja, also genau.
Gibt es denn auch zum Beispiel die manischen Sammler, die alles sammeln?
Naja, also es gibt erstmal das Gegenstück noch zu diesen 90er-Trikotsammlern, sind so die Leute, die so Vintage- und Retro-Trikots sammeln, die so aus Stoffen sind, wo du eigentlich jetzt heute sagen würdest, die sind nicht unbedingt für Sportbekleidung geeignet. Aber das sind dann so Leibchen, wo es dann heißt, danach war alles Schrott, danach war alles nur noch Kommerz. Aber ja, es gibt diese manischen, und da wird es wirklich speziell, es gibt die Leute, die wirklich gezielt diese Kult-Trikots suchen, die wir jetzt gerade auch schon angerissen haben. Oder die auch wirklich so sagen, das muss das richtige Jahr, die richtige Nummer, der richtige Name hinten drauf sein. So ein Bendner-Trikot aus Wolfsburg ist vielleicht ein neueres Beispiel, dieses Batistuta-Trikot. Dann haben wir sowas wie das 2019 Ibrahimovic-Trikot vom AC Milan, glaube ich. Da haben wir ganz, ganz viel bekommen, wo Leute wirklich, die haben wahrscheinlich auch zu Hause noch so pflegen, so eine Tabelle, wo diese Sachen eingetragen sind. Da wird wirklich sehr akribisch gesammelt. Oder auch Leute, die sagen, ich spezialisiere mich auf einen Zusammenhang, einen größeren, und da sammle ich alles. Bei Vereinen dann jedes neue Trikot, bei Nationalmannschaften jedes Trikot. Da gibt es Leute, die wirklich super systematisch unterwegs sind.
Finde ich ganz beneidenswert. Das ist ein bisschen so wie Autogramm sammeln, ne? Also da neigen natürlich sehr, sehr viele Sammler irgendwann zu einer gewissen Pedanterie. Also dann sind das auch Fachleute auf dem Gebiet. Sowas hat man zum Beispiel bei Eintrittskarten ja auch. Da gibt es immer die großen Debatten, ist die Eintrittskarte echt? Da gibt es ja, glaube ich, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, irgendwie die Endspielkarte von 1954 aus Blau Mauritius, aber auch tausendmal schon gefälscht worden. Sowas gibt es natürlich, glaube ich, auch bei Trikots. Und ich glaube einfach, da geht ja auch nichts über Matchworn oder wirklich original. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich kann schon verstehen, dass diese Retro-Trikots mit den alten Werbungen drauf, aber ganz neu, dass das ganz schick aussieht, aber irgendwie ist es nichts für mich. Also ich glaube, ich möchte eigentlich kein Trikot tragen, von dem ich weiß, dass es vor einem halben Jahr fertiggestellt worden. Dann finde ich, möchte ich auch den Schweiß von Gerd Volker Schock oder Christian Sackewitz da drin riechen, bevor ich anfange, mir dann irgendwelche Retro-Sachen zu kaufen.
Mein Lieblingstrikot ist übrigens ein Trikot, das habe ich mal auch relativ teuer mir gekauft. Und zwar ein altes Brasilien-Trikot. Ich glaube, aus der Zeit um 1970 herum von Pelé unterschrieben. Das ist auch mit Sicherheit echt von Pelé unterschrieben, weil es hat eine Widmung von Pelé an Hermann Neuberger drauf, den ehemaligen DFB-Präsidenten. Das würde, glaube ich, keiner fälschen wollen. Aber ich habe nicht rausgefunden, wann Pelé dieses Trikot an Hermann Neuberger überreicht hat und wie es dann wieder weggekommen ist. Jedenfalls steht da irgendwas mit Para, Hermann Neuberger und so weiter. Es ist der Originalausrüster von Brasilien von damals. Und ich habe dann versucht rauszufinden, wo das her sein kann. Der FC Santos hat damals öfter mal Freundschaftsspiele im Saarland gemacht, aus irgendeinem Grund. Da war Hermann Neuberger noch Präsident des saarländischen Fußballverbandes, aber ich habe nicht rausfinden können, von wann es genau ist, aber ich habe es mir gerahmt und es ist eines dieser klassischen sattgelben alten brasilianischen Trikots mit einer dunkelgrünen Unterschrift von Pelé und das ist, glaube ich, so das Lieblingstrikot. Ich habe auch ein Original-London-Trikot vom FC Homburg mir irgendwann mal angeschafft, dieses Skandal-Trikot, habe ich auch gerahmt.
Ach, das muss ich sagen, da gehen ja sofort bei mir sämtliche Erinnerungen los, unter anderem natürlich an Manfred Ommer, an Rita Süssmuth mit ihrer Kondomwerbung. Das war ja schon eine großartige Zeit, wieder
verknöchert. Das ist der Gerd Schwickert.
Ja, Gerd Schwickert. Und wie
wie gesagt, mein erster Leserbrief an den Kicker. Wir haben ihn, glaube ich, in Folge 3 oder 4 schon mal vorgelesen.
Ja.
Ja, 48 Bielefeld 1, Philipp Köster sagt, ich glaube, dass es im Kicker war.
Es kann doch nicht sein, verknöcherte Strukturen des DFB.
Mein allererster Leserbrief. Ich glaube, insgesamt 3 Leserbriefe an den Kicker, nee, 2 Leserbriefe an den Kicker und 1 Leserbrief an das Fußballmagazin. Da ging es um Arminia Bielefeld. Oh. Da gab es nämlich einen abschätzigen Artikel über Arminia Bielefeld im Fußballmagazin beim Abstieg 88. Die haben dann nämlich gleich so prophezeit, Arminia rauscht jetzt durch in Richtung Kreisklasse. Da habe ich mich sofort an meine alte Reiseschreibmaschine gesetzt und habe einen empörten Leserbrief verpasst. Ganz kurz mal, kannst du mir nochmal sagen, Arndt, es gab ja immer Olympia.
Ja.
Als Werbung bei Werder Bremen. Was war denn das? War das diese Schreibmaschine oder war das irgendwie...
Büromaschinen, ja, gibt es leider schon lange nicht mehr existent. Das waren Büromaschinen. Das war übrigens aus der Zeit, als die Trikots keine Vereinslogos hatten. Also wenn das mit einer Werder-Raute irgendwo auftaucht, ist es meistens gefälscht. Es gab ja wirklich Anfang der 80er Jahre, da haben ja Vereine auf ihre Vereinswappen überhaupt nichts gegeben. Da verschwanden die dann zugunsten des Sponsors und niemand hat es gestört.
Ja, Opa erzählt vom Deutsch-Französischen Krieg, aber ich hatte nämlich eine Olympia-Schreibmaschine früher. Als es noch keine Computer, als es noch keine sogenannten Rechenmaschinen gab, habe ich ja noch schön meine Hausarbeiten. Ich habe sogar meine ersten Hausarbeiten noch auf meiner alten Reiseschreibmaschine. Schön mit einem Tippex-Band, mit einem Korrekturband. Dann musste man, das wisst ihr auch lieber nicht, liebe Freunde, jüngeren Hörer des Podcasts, da musste man quasi das Blatt noch so zurückdrehen und dort merkte man, dass man, beispielsweise habe ich sehr, sehr häufig statt ich glaube, ich galube geschrieben. War mein Lieblingstippfehler und musste ich immer ich galube. Deswegen ist das irgendwie ein ganz wunderbares, wohliges Gefühl, wenn ich die alten Mirko Votava oder Benno Möhlmann Werder-Trikots sehe mit Olympia vorne drauf.
Wie verknöchert die Statuten und die Gehirne einiger Herren des DFB sind, zeigt das Gerangel um die Kondomwerbung des FC Homburg. Inwiefern verstoßen denn Kondome gegen Moral und Ethik, wenn doch sogar Frau Süßmuth seit Monaten eifrig für sie wirbt? Außerdem besteht die Werbung ja nicht aus moralisch verwerflichen Abbildungen, sondern lediglich aus dem Schriftzug der betreffenden Firma, die ja nun wirklich keinen unanständigen Namen trägt. Philipp Köster, Bielefeld. Ach, da haben wir's.
48 Bielefeld 1 steht hoffentlich auch noch dabei. Oder nur Bielefeld.
Steht nur Bielefeld. April 88.
Alter Falter. April 88. Das war meine Hochphase des Engagements.
Ich glaube, wir sind fast am Ende, oder? Darf ich mit einer wunderschönen Leserzuschrift schließen, die während dieser Sendung eingetroffen ist, während dieser Aufnahme?
Moment.
Nicht gesehen.
Wir müssen vorher noch ganz kurz, ich habe mir jetzt ein bisschen noch, wir müssen jetzt immer so ein ganz kleines bisschen noch, bevor wir dann die abschließenden Worte sprechen, müssen wir ganz kurz immer noch auf unsere Lieblingsregionalligisten gucken. Der BFC Dynamo hat mich verloren beim FSV Luckenwalde 2-0. Das bedeutet, Greifswald ist jetzt vorne und dahinter NEG Cottbus mit Pele Wollitz. Ist wahnsinnig eng beieinander, aber immerhin, BFC Dynamo verloren in Luckenwalde. Das hat, glaube ich, nicht so richtig in das Drehbuch gepasst. Die Stuttgarter Kickers haben gewonnen. 1-0 gegen, jetzt kommt's, die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Es ist aber alles wahnsinnig knapp. Ich weiß nicht, wie das im Südwesten ist. Es sind jetzt 3 zweite Mannschaften. Hoffenheim 2, Stuttgart 2 und Dingsbums 2 sind jetzt alle hinter Stuttgarter Kickers. Wir drücken ja wahnsinnig fest die Daumen. Wir drücken wahnsinnig fest die Daumen, dass die Stuttgarter Kickers das schaffen. Also ich wollte das nur kurz als Ergebnisdienst noch machen, aber jetzt die Zuschrift.
Ja, bitte. Ihr werdet euch alle freuen, was jetzt kommt. Wir haben mal, Philipp, wenn du dich erinnern kannst, über die Unterschiede zwischen Sammelalben von Tops und Panini geredet. Und ich bin ein großer Verfechter alter Panini-Alben, weil ich finde, die sind immer sehr viel mit mehr Liebe gestaltet. Und bei Tops merkt man irgendwie immer, das ist einer, der macht das so fließbandmäßig, amerikanischer Anbieter. Und die haben irgendwie keine Ahnung davon, wie man gute Sammelalben macht. Und das neue Euro-Album ist heute erschienen. Und während wir aufnehmen, um 9 Uhr morgens, hat schon offenbar einer unserer Hörer sich dieses Album gekauft und hat etwas Wundervolles gefunden. Und zwar ist vorne ein Inhaltsverzeichnis, wo die Kader abgedruckt sind, die jeweils dann im Album zu finden sind. Und bei Deutschland fällt erstens auf in der Abwehr kein Tah, kein Rüdiger, sondern Kehrer, Schlotterbeck, Tja, Süle und Ginter. Vorne als große Sturmhoffnung Timo Werner. Und jetzt kommt das allerbeste. Ratet mal, wer am vorsteht.
Stefan Ortega.
Ich habe gerade gespickt schon. Ich bin raus.
Oliver Kahn! Oliver Kahn ist im deutschen Aufgebot. Als Torwart im neuen Tops-Euro-Sammelalbum. Oliver Kahn! Ich vermute mal, es gibt aber kein Sammelalbum. Das ist nur ein Fehler vorne im Inhaltsverzeichnis. Aber ist das nicht wunderschön? Wir spielen mit Oliver Kahn und hinten mit Kehrer, Schlotterbeck und Süle.
Oh. Ja, Stichwort seelenloses Sammelalbum.
Und Mario Götze ist auch drin.
Wahnsinn.
Sehe ich gerade.
Ich muss jetzt gleich zum Kiosk mir das kaufen. Das ist wahrscheinlich etwas, was dann wahrscheinlich einfach sofort aus dem Handel wieder rausgezogen wird.
Das war kein Hoax, aber es ist ein Screenshot. Das sieht sehr echt aus, oder? Tim, was sagst du?
Ja, das sieht echt aus, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja großartig. Liebe Freunde,
Ich bin sofort jetzt auf dem Weg in den Kiosk. Ich unterbreche jetzt quasi oder ich breche die Sendung jetzt ab. Ich muss das Ding haben. Ich nehme mal an, Tops wird das ganze Ding sofort wieder einstampfen, wenn sie diesen Fehler erfahren. Ist ja großartig. Ist ja großartig.
Ja, oder Nagelsmann zaubert Kahn aus dem Hut. Das kann natürlich sein.
Ja, das kann natürlich auch sein. Stell mal
Nagelsmann
vor.
Nagelsmann und Kahn sind doch bei Bayern super klar gekommen.
Stell mal vor.
Der Kahn hat ihn doch geholt.
Ja, aber
jetzt aus alter Verbundenheit holt er ihn zurück.
Arndt, jetzt stell dir doch einfach mal vor, stell mal vor, die Tür geht auf. Ey, was wäre das auch für ein Schock für den Gegner? Stell mal vor, erstes Eurospiel. Weiß nicht, gegen wen spielen wir? Gegen die Schweiz oder gegen Schottland oder so? Erstes Spiel?
Keine Ahnung.
Wir spielen gegen Kahn.
Tür geht rauf und Kahn haut dir gleich eine rein, weil Effenberg das versäumt hat.
So, genau. Ich stehe da und zack, mal gleich eine rein. Aber was
du machst,
ja. Wir verfransen uns, ihr Lieben. Wir verabschieden uns und sind nächste Woche wieder da. Dann wissen wir schon, ob das einfach nur ein Aprilscherz war mit Oliver Kahn oder ob er tatsächlich im deutschen Aufgebot steht. Ich fände es total geil. Ihr Lieben, es war wunderschön. Ja. Und jetzt ziehe ich meine Lieblingstrikots an und gehe zum Kiosk und kaufe das Topsalbum.
Macht's gut. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, ciao.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.